Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, im Anfang war das Wort. Letzte Woche habe ich über Jona gepredigt und gesagt, dass das Wort und Gott und das Wort Gottes und der Prophet Jona, dass es in einer Beziehung zueinander steht. Dass es um ein Wortgeschehen geht. Das ist wie ein Dreiklang. Dass Gottes Geist dem Propheten einen Auftrag gibt, ein Wort gibt, was er sagen soll. Und ich sagte, dass Jona ein Mensch ist wie du und ich. Und dass Gott auch heute noch zu uns spricht. Und uns manchmal sogar auch einen Auftrag gibt, sein Wort an uns richtet. Er spricht zu uns durch den Heiligen Geist. An Pfingsten war von der Sprachverwirrung die Rede beim Turmbau zu Babel und von der Ausgießung eben dieses Geistes. Und mit der Ausgießung des Geistes kamen auch die sogenannten Geistesgaben, wozu auch das Zungenreden, das Reden in fremden Sprachen oder gar einer himmlischen Sprache gehört. Und wozu auch die Gabe der Prophetie gehört. Und heute geht es darum, wie wir genau mit dieser Gabe, diesem Gnadengeschenk Gottes, diesem einmaligen Angebot, mit Gott und seinen Gaben im Einklang zu leben, umgehen sollen. Wir hören dazu eine Erklärung, die der Paulus der jungen charismatischen Gemeinde in Korinth gibt.
Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet. Und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder ein Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist.
Liebe Gemeinde, ich war damals ein junger Lehrvikar in der Stiftskirchengemeinde und bin zum ersten Mal in einen orthodoxen Gottesdienst in der russischen Kapelle auf der Mathildenhöhe gegangen. Waren Sie schon mal bei einem orthodoxen Gottesdienst dabei, vielleicht im Urlaub oder hier bei unseren Gästen in der Johanneskirche? Vielleicht ja, aber wahrscheinlich eher nicht. Mir jedenfalls ging es damals so, dass ich beobachtete, dass da vorne ein Priester zelebrierte, der verschwand immer mal wieder hinter den Vorhängen. Und Er vollzog heilige Handlungen, die Gemeinde sang und antwortete auf irgendwelche Texte in einer mir nicht bekannten Sprache. Vermute, es war Russisch. Dann bückten sich die Gemeindeglieder, berührten den Fußboden, dann standen sie, dann gingen manche raus, dann knieten sie, andere kamen wieder rein. Das Ganze dauerte an die 3 Stunden lang und es war für mich eine sehr bizarre Veranstaltung. Ich kam mir jedenfalls sehr verloren darin vor. Was muss ich jetzt machen, um hier nicht aufzufallen? Dann stellte sich plötzlich der alte Stadtkirchenpfarrer Manfred Knuth neben mich, der meine Verunsicherung bemerkt hatte und raunte mir ins Ohr. Wenn du nach Rom gehst, benimm dich wie ein Römer. Das hatte mir geholfen, denn nun bückte ich mich, wenn sie sich bückten, berührte den Boden, wenn sie den Boden berührten, ging raus, als wenn sie rausging, kam wieder rein, bis ich irgendwann ganz nach Hause ging. Es war für mich ein unvergessliches Erlebnis, aber so richtig mitbekommen habe ich damals eigentlich nicht wirklich etwas. Aber immerhin so viel, dass ich meine heutige Predigt mit diesem Erlebnis beginnen kann. Jetzt versetzen wir uns mal in die Lage in jemanden, der in unseren Gottesdienst kommt, vielleicht zufällig als Tourist oder aus Neugier oder weil wir ihn mitgebracht haben. Und es ist jemand, der sonst nicht zur Kirche geht. Was wird der denken? Wann steht man hier auf? Wann setzt man sich? Manchmal sprechen die alle was gemeinsam. Muss ich da mitsprechen? Wo finde ich das? Dann wird mal ein Lied gesungen. In der Corona-Zeit steht dann unter dem Gesangbuch eine Angabe Johannes Zwick, 1545. Ein sehr altertümlicher Text, der dort steht und gesungen wird. Und ja, manchmal, wenn wir singen, dann singen wir auch gar nicht auf Deutsch, sondern wir singen was anderes. Kyrie Eleis oder Hosianna oder Halleluja. Und schließlich haben alle im Chor so etwas gemurmelt. Ich glaube an Gott, eine Jungfrau Maria, richten Lebende, Tote. Und da ist jemand, der sich nicht auskennt, völlig draußen. Vielleicht hat er von der Rede in der Mitte des Gottesdienstes etwas mitbekommen, aber die war ganz schön lang. So könnte es einem gehen, der hier zu uns hereinschneit. Muss man tatsächlich ein Eingeweihter sein, um zu verstehen und innerlich mitvollziehen zu können, was bei uns im Gottesdienst geschieht? Sicher, nicht alles muss immer für alle verständlich sein. Wir singen auch Lobpreislieder in Englisch oder Hinema Tov Umanahim auf Hebräisch. Oder wir singen seit Jahrzehnten Laudate Omnes Gentes oder Ubi Caritas. Das ist Latein, Gesänge aus Thesé. Wir singen so etwas manchmal minutenlang. Und dann brennen dazu Kerzen, ein paar Instrumente spielen sanft dazu. Danach ist eine Zeit der Stille. Und Fremde lassen sich gerne von der Atmosphäre mitnehmen, die da entsteht, weil das oft eine schöne Atmosphäre ist. Auch wenn man nicht versteht, auch wenn sie nicht verstanden haben, was da passiert. Manchmal gibt es einen geistlichen Impuls, den es auch bei Thesé-Gebeten oder in Lobpreisgottesdiensten gibt. Auf der anderen Seite gibt es in unseren Gottesdiensten manches, das aber auch selbst für uns als Insider, als gottesdiensterfahrene Besucher schwer verständlich ist. Ein Pfarrer erzählte einmal in einer Konferenz, in der es auch um Gottesdienstgestaltung ging, dass zu ihm einmal eine Frau nach dem Gottesdienst gekommen sei, die schon seit vielen Jahren jeden Sonntag in der Kirche dabei war. Und die sagte zu ihm: Herr Pfarrer, ich muss jetzt mal was wissen. Eine Frage bewegt mich schon ganz lang. Sagen Sie mir mal, wer ist eigentlich dieser Dulam? Der Pfarrer war etwas irritiert. Hä? Entschuldigung, was meinen Sie? Naja, wir singen doch jedes Mal beim Abendmahl Christe, du Lamm Gottes. Und ich weiß bis heute nicht, wer mit diesem Dulam gemeint ist. Sicher, wir feiern im Gottesdienst das bleibende Geheimnis der Erlösung durch das Lamm Gottes. Du Lamm. Ein Missverständnis. Aber wenn aus einem Geheimnis eine Rätselfrage wird, so wie das für diese Dame offensichtlich der Fall war, nur weil jemand die Bedeutung von dem, was im Gottesdienst gesagt oder gesungen wird, falsch oder gar nicht verstanden hat, dann ist da was schiefgelaufen. Jetzt setzen wir uns einmal als Gäste in einen Gottesdienst der urchristlichen Gemeinde hin, in die Gemeinde in Korinth im Jahre 55 nach Christus ungefähr. Korinth war eine antike, multikulturelle Hafenstadt, da wurden viele Sprachen gesprochen und neben diesen vielen Muttersprachen gab es eben auch eine Verkehrssprache, eine Amtssprache und das war Griechisch. Am besten redete man miteinander auch im Gottesdienst auf Griechisch. Auch Paulus hatte ja seine Briefe auf Griechisch geschrieben und nun gab es im Gottesdienst in Korinth aber neben diesen vielen Muttersprachen noch eine weitere Sprache, die fast niemand verstand, manchmal nicht einmal die, die sie von sich gaben. Wir kommen also zu einem Gottesdienst und als wir eintreten in das große Haus mit dem kühlen Innenhof, fängt gerade der Hauptteil des Gottesdienstes an. Und wir merken, hier geschieht etwas Außergewöhnliches, etwas Heiliges. In einer Ecke beginnt ein Mann einen eigenartigen Singsang. Sein Oberkörper macht dazu rhythmische Bewegungen, seine Hände sind erhoben, seine Augen sind geschlossen. Er macht einen ganz hingegebenen und versunkenen Eindruck. Und viele, die hier zusammen sind, scheinen irgendwie davon ergriffen zu sein. Manche summen leise mit, andere sitzen aber stumm und wie ehrfürchtig daneben. Was geht in diesen Menschen vor? Manchmal steigern sich die Laute, dann wird es wieder sanfter und säuselnder. Aber wir verstehen nicht ein einziges Wort. Und dann beginnt an einer anderen Stelle im Raum eine Frau mit einem ähnlichen Singsang. Ein paar Augenblicke singen die beiden gleichzeitig, dann anscheinend etwas ungebremst hört der Mann auf und lässt die Frau gewähren und nach einer kurzen Zeit wiederholt sich das. Eine andere Frau beginnt mit einer Rede von Lauten, die man nicht versteht und so geht das die ganze Zeit. Manchmal reden auch mehrere Menschen gleichzeitig in eben Zungen, in einer unverständlichen Sprache. Und keiner will so richtig aufhören. Und der eine ist intensiver dabei als der andere. Aber alle scheinen irgendwie in einer großen Wolke von Glücksgefühlen zu schweben. Aber wir als Gäste, als Außenstehende, wir haben bemerkt, man kann darüber staunen, man kann sich darüber wundern, aber wir können damit nichts anfangen. Uns geht es so, wie es mir ging, an jenem orthodoxen Gottesdienst in der russischen Kapelle. Wir sind zwar Gäste, aber wir kommen nicht wirklich in das Geschehen hinein. Und deshalb hat Paulus eingegriffen und er musste etwas für Ordnung sorgen. Und diejenigen, die da nicht hineinkommen, die haben hier von Paulus eine Hilfestellung erhalten. Paulus schreibt: Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Vers 18 in diesem Kapitel. Aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Warum sagt er das? Wir haben gehört, Paulus stellt in diesem ganzen Briefabschnitt Zungenrede und prophetische Rede einander gegenüber und vergleicht sie miteinander. Und er sagt, Zungenrede ist wichtig. Aber nur für mich. Wer in Zungen redet, der redet zu Gott. Wer aber prophetisch redet, der redet zu den Menschen. Darum will ich das mal festhalten. Jeder von uns kann so wie Jona ein Prophet, ein Botschafter, eine Botschafterin Gottes sein. Und zweitens halte ich fest, beides sind Gaben des Heiligen Geistes, das prophetische Reden und das Zungenreden. Wer aber in Zungen redet, der redet ja zunächst mal für andere unverständlich. Das mag für einen selber eine psychohygienische Funktion haben. Da gibt es sogar wissenschaftliche Untersuchungen, dass das so ist. Aber es ist so, wer prophetisch redet, der spricht ja letzten Endes in verständlichen Worten, sodass jeder es verstehen kann und es deswegen auch jedem etwas bringen könnte. Es ist wie bei den Musikinstrumenten, die als Vergleich herangezogen werden. Es kommt auf einen klaren Ton an, sonst vernimmt man nur diffuse Geräusche. Die Harfe zur Begleitung des Gesangs muss auch klar den Takt und die Melodie vorgeben. Das Signal der Trompete oder der Posaune, die zum Angriff bläst, Das sind eben diese Beispiele. Vers 4 lesen wir, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Da geht es um die eigene persönliche Erbauung. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Das ist auf uns alle ausgerichtet. Wer im Gottesdienst also in Zungen laut betet, der mag zwar mit Gott im Gespräch sein, aber die anderen können nicht amen, so ist es dazu sagen, weil sie ja gar nicht verstanden haben, was da gebetet wurde. Und wir als Gäste, hinzukommende, suchende Neulinge im Glauben, werden durch sowas vielleicht eher abgeschreckt. Die prophetische Rede aber, also eine gute Predigt, ein gutes Zeugnis, eine gute Lehre im Hauskreis, eine gute Moderation zu Beginn oder am Ende eines Gottesdienstes, in klaren Worten, in verständlichen Worten, hätte wenigstens die Chance, dass Hörer in der Tiefe ihrer Persönlichkeit erreicht werden und sich vor den lebendigen, gegenwärtigen Gott stellen möchten, dass sie Gott anbeten können, ihn bekennen können, dass Gott wahrhaftig unter uns ist, dass sie das zugeben können. Das meint Paulus, wenn er sagt, durch die prophetische Rede wird der Unkundige überführt werden. Klar ist alles, was passiert. Und das ist der erste Vers, auf den ich unser Augenmerk lenken will. Muss in der Liebe geschehen. Das Kapitel 14 steht nach Kapitel 13 im Korintherbrief, dem berühmten Hohelied der Liebe. Und der erste Vers von Vers 14 heißt, strebt nach der Liebe. Der Maßstab der Liebe, das hat Paulus ganz groß gemacht. Ich zitiere aus Kapitel 13, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Ohne Liebe wäre alles nichts. Das prophetische Reden wie das Zungenreden. Und unter dem Maßstab der Liebe hat aber die prophetische Rede in der Gemeinde einen gewissen Vorrang, einen Vorzug. Und das Zungenreden soll zurückgenommen werden. Man möge es nur in Maßen praktizieren und auch nur dann, wenn einer da ist, der es auslegen kann. Also es geht um den Vergleich Zungenrede und prophetische Rede. Und für manche von uns ist das auf den ersten Blick das eine so fremd wie das andere. Für andere aber auch nicht. Die können sogar selber in Zungen beten. Aber schauen wir etwas genauer hin. Folgendes können wir doch sagen und festhalten. Zungenrede steht für ein tiefes Ergriffensein von der Wirklichkeit und Gegenwart Gottes. Es ist eine ganz persönliche Kommunikation mit Gott. Es ist ein geheimnisvolles Verbundensein mit der himmlischen Wirklichkeit im Gebet. Und das kann so stark sein, dass es eben keine verständlichen Worte mehr braucht. Das kennt Paulus und etwas Ähnliches kennen auch viele von uns in anderen Zusammenhängen, aus anderen Zusammenhängen. Ich möchte ein paar Beispiele geben. Eine junge Mutter zum Beispiel erzählt, bei der Geburt ihres zweiten Kindes war sie bei allen Schmerzen von unbeschreiblichen Glücksgefühlen überschwemmt. Das Wunder zu erleben, wie ein neues Menschenleben in die Welt kommt, das mag so eine Erfahrung sein. Ein anderer erlebt nach langen Jahren der stillen Meditation und des Herzensgebets Momente überheller Freude. Manche von uns erleben es in der Musik, manche in der Natur. Auch Kinder erleben so etwas wie gedankenloses Glück, wenn sie miteinander spielen. Ein wortloses Gefühl der Freude. Ein gedankenloses Glück. Eine wortlose Gottesfreude. Manchen von uns widerfährt es in intensiven geistlichen Übungszeiten, Exerzitien. Wie auch immer und wo auch immer es jemanden widerfährt, jedes Mal und immer ist es ein Geschenk, ist es eine Gabe. Es sind Geistesgaben, die geschenkt werden, die man sich nicht erarbeiten kann oder erwirtschaften kann. Die Zungenrede, also das Beten, das Gotteslob mit sinnfreien Lauten, gehört offensichtlich auch in diesen Erfahrungsbereich. Auch sie sind ein Geschenk des Geistes. Aber, so sagt Paulus, das alles gehört eher ins stille Kämmerlein als in den öffentlichen Gottesdienst. Wobei es auch heute noch Gemeinden gibt, wie zum Beispiel die Pfingstkirchen, die diese Stelle ein wenig anders auslegen. Dort wird auch öffentlich laut in Zungen gebetet. Ich verstehe Paulus jedenfalls hier so, dass er empfiehlt, für dich selbst ist das gut und wichtig, aber wichtiger ist es, sich über die empfangenen Eindrücke oder Botschaften mit anderen auszutauschen, dass man einander Anteil gibt, dass man aneinander Anteil nehmen soll von diesen Erfahrungen. Und das macht man besser in der Seelsorge, in einer geistlichen Freundschaft, allenfalls im kleinen vertrauten Kreis. Und was meint jetzt die prophetische Rede? Sie steht nicht für irgendwelche dunklen Zukunftsvisionen oder ein geheimnisvolles Sonderwissen oder alternative Fakten. Prophetische Rede, das Wort kommt aus dem Griechischen, meint wörtlich eine Vorschau oder ein Voraussehen, eine Vorhersage vielleicht. Und es ist genau das gemeint, was ich über Jona schon gesagt hatte. Gottes Geist spricht zu uns in einem Wortgeschehen. Das Wort geschah zu Jona. Gemeint ist, den Willen Gottes zu erkennen und für sich zu fragen, was Gott willst du mir für mein Leben, für meine momentane Situation sagen? Und Gottes Geist kann durch verschiedene Wege zu uns sprechen. Zu Beginn hatten wir das Bild, im Anfang war das Wort. Die vielen Buchstaben, die wie in einem Trichter zu Wörtern werden oder zu dem Wort Gottes, das uns erreichen soll, damit wir glauben können. Im Römerbrief schreibt Paulus, unser Glaube kommt aus dem Wort Gottes, das wir hören. Martin Luther übersetzt diese Stelle etwas interpretierend mit dem Begriff, der Glaube kommt aus der Predigt. Und ja, eine gut durchdachte Auslegung der Schrift, eine Predigt, die nicht am Verstand vorbeigeht und somit verständlich ist, könnte eine solche prophetische Rede sein. Prophetische Rede, prophetische Ansprache kann aber auch in einem Gebet geschehen, in der Liturgie, in einem Lied, in einem Gespräch, in einem Bild. Gottes Geist weht, wo er will. Er erreicht uns, wo und wie er will. Prophetische Rede, das ist die Ansage der Wirklichkeit Gottes, der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Prophetische Rede, das ist die Zusage des Willen Gottes an uns Menschen. Und wenn hier einer predigt, dann soll er sich von Gott mit den rechten Worten und Gedanken beschenken lassen. Er soll bitten und beten darum, dass der Geist Gottes durch sein Reden wirkt, damit es Menschen in ihrem Innersten trifft und ihnen den Zugang zum Glauben ermöglicht. Vers 3, prophetische Rede bewirkt Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Erbauung, das heißt Vertiefung und Kräftigung im Glauben an Jesus Christus. Ermahnung, das bedeutet Orientierung für die Praxis, für ein verantwortliches Alltagsleben. Und Tröstung, das ist Ermutigung zum Vertrauen in Gottes Schutz, zum Vertrauen in Gottes Führung. Und ist es nicht das, was wir alle von einer guten Predigt, einem guten Gottesdienst, einer guten Bibelstunde oder Jugendstunde oder einem Hauskreis erwarten? Liebe Gemeinde, nicht alles, was in unseren Gottesdiensten passiert, muss für Außenstehende, für hinzukommende oder suchende Menschen auf Anhieb verständlich sein. Immerhin wissen wir jetzt schon mal, wer mit dem Dulam gemeint ist. Aber wir haben jetzt ein paar hilfreiche Maßstäbe für die Gestaltung unserer Gottesdienste. Paulus schreibt sie uns ins Gewissen. Erstens, was dient der Erbauung, der Ermahnung oder der Ermutigung untereinander? Zweitens, was ist mehr, was ist weniger geeignet, andere zu erreichen, zu berühren und ihnen den Zugang zum Glauben zu ermöglichen? Und schließlich, und das ist das Wichtigste, was entspricht der Liebe? Das steht ja nicht ein für alle Mal fest, sondern das müssen wir immer wieder neu herausfinden. Denn so fing Paulus ja an, strebt nach der Liebe. Lasst uns darüber jetzt im geschwisterlichen Gespräch bleiben. Gerade wo wir im Gottesdienstausschuss uns zu unserer Gottesdienstgestaltung Gedanken machen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.